NDR Info. Echo des Tages.
Mit Ulrike Römer, schönen guten Abend. In der kommenden halben Stunde geht es bei uns unter anderem um folgende Themen. Wir blicken in die USA, genauer nach Ferguson. Die kleine Stadt in Missouri kommt nach dem umstrittenen Spruch der Geschworenen nicht zur Ruhe. Dazu auch unser Kommentar im Echo des Tages. Außerdem begleiten wir den Papst in die Herzkammer der Europäischen Union. Franziskus hat heute im Europäischen Parlament in Straßburg gesprochen. Wir werfen einen Blick auf eine Nacht, die für die Koalitionäre in Berlin lang werden könnte. Union und SPD treffen sich nämlich zum Koalitionsausschuss und das deutsche Schulessen wird uns beschäftigen. Dafür gab es nämlich heute schlechte Noten. Rauchschwaden, Schüsse, ausgebrannte Autos und eine Stadt in Angst. Die Polizei in Ferguson hat inzwischen eingeräumt, dass sie kalt erwischt wurde von der neuerlichen Welle der Gewalt. Zeitweise wagten sich in Ferguson nicht mal die Feuerwehrleute auf die Straße, aus Angst beschossen zu werden. Der Spruch der Geschworenen lastet schwer auf den Bürgern. Die Jury hatte entschieden, dass sich der weiße Polizist nach den Todesschüssen auf den schwarzen Michael Brown nicht vor Gericht wird verantworten müssen. Eine Entscheidung mit Auswirkungen. Aus Washington, Jan Böscher.
Seit Wochen hatte sich Ferguson vorbereitet. Friedliche Demonstranten übten, wie sie gegen Gewalttäter vorgehen können. Die Polizei plante mit einem Großaufgebot. Am Ende gab es aber doch wieder die befürchteten Bilder. Brennende Geschäfte, brennende Polizeiautos, Chaos, Schwaden aus Rauch und Tränengas. Es sei schlimmer gewesen als befürchtet, sagte der zuständige Polizeichef John Bamer. Ich glaube nicht, dass wir schlecht vorbereitet waren. Solange wir nicht 10.000 Polizisten haben, können wir Leute nicht aufhalten, die die Gemeinde zerstören wollen. Bei den Protesten im August hatte es laute Kritik gegeben, weil die Polizei in Ferguson überreagiert hatte. Nun muss sie sich Kritik gefallen lassen, zu wenig getan zu haben. Zum Beispiel bei CNN von Rudy Giuliani, früher Bürgermeister von New York und ein Verfechter von Law and Order.
The first time you throw something at a police officer,
sobald du etwas auf einen Polizisten wirfst, musst du sofort festgenommen werden. Das gleiche beim ersten Fenster, das du einschmeißt. Es kann keine Abkühlphase geben, so wie hier. Sie führt nur zu schlimmerer Gewalt. Cedric Alexander ist Präsident der Nationalen Vereinigung Schwarzer Polizeichefs. Er sagte, die Leute hätten ein Recht, friedlich zu protestieren, und das dürfe niemand stören. Ich sage den friedlichen Demonstranten, ihr müsst die identifizieren, die Verwüstungen anrichten, sie von der Polizei festnehmen lassen, damit ihr weitermachen könnt. Wenn nicht, dann ändert sich die Erzählung, warum ihr protestiert. Der Bürgerrechtler Jesse Jackson sagte dagegen, wenn Ungerechtigkeit zugelassen werde, dann führe das zu Anarchie. Er erinnerte bei CNN daran, wie Michael Brown von dem Polizisten Darren Wilson erschossen worden war. Das sei der Beginn gewesen. Der Anfang ist nicht, mit dem Plündern aufzuhören, sondern mit dem Schießen. Beides muss aufhören. Der Tod von Michael Brown ist längst zu einem Symbol geworden für ungerechte Polizeigewalt gegen Minderheiten. Darum gab es Protest überall in den USA. In New York versammelten sich über 1.000 Demonstranten. Sie besetzten unter anderem eine Brücke. In Oakland in Kalifornien sperrten Demonstranten einen Highway. Es gab Festnahmen. In Chicago wurde demonstriert, in Seattle und in Washington. Journalisten und Aktivisten machen sich derweil über die Dokumente her, die vom Staatsanwalt freigegeben worden sind. Sie waren die Grundlage für die Entscheidung der Grand Jury, den Polizisten wegen der tödlichen Schüsse nicht anzuklagen. Die Jury hörte Aussagen von 60 Zeugen, auch der Polizist Wilson sagte aus. Dabei zeigten sich Widersprüche, wie die Konfrontation zwischen Wilson und Michael Brown abgelaufen ist. Entscheidend ist unter anderem die Frage, ob der Polizist geschossen hatte, als Michael Brown flüchtete oder sich wieder dem Polizisten zuwendete. Der Staatsanwalt sprach von einem Angriff auf den Beamten. Auch nach der Juryentscheidung ist der Fall noch nicht ganz zu den Akten gelegt. Es läuft noch immer eine Ermittlung der Bundesbehörden. Außerdem könnte auf den Polizisten ein Disziplinarverfahren zukommen. Nach Medienberichten verhandelt Wilson bereits darüber, aus dem Polizeidienst entlassen zu werden.
Ferguson strahlt aus aufs ganze Land, die USA in Unruhe, denn in den Augen der Kritiker geht es in Amerikas Gerichten zu oft um Schwarz und Weiß und zu selten werden die Urteile der Justiz als gerecht empfunden. Rassenjustiz also in den USA? Ein Kommentar von Ralf Siener.
Sie haben den schwarzen Teenager Michael Brown aus Ferguson noch einmal getötet, die überwiegend weißen Geschworenen der Grand Jury und die Seele seiner Eltern dazu. Ein weißer US-Polizist, der 12 Kugeln auf einen unbewaffneten 18-jährigen Afroamerikaner abfeuert, muss in den Vereinigten Staaten der Rassendiskriminierung nicht befürchten, strafrechtlich zur Verantwortung gezogen zu werden. Das ist das Signal von Ferguson. Es ist ein ehrliches Signal und ein wenig überraschendes, denn alle 28 Stunden wird in den USA ein Afroamerikaner erschossen, und zwar von zumeist weißen Polizisten, Sicherheitsdiensten oder selbsternannten Bürgerwehren. Notwehr lautet die Standardbegründung. Nur in Ausnahmefällen müssen sich die weißen Sicherheitskräfte überhaupt einem Strafverfahren stellen. Viele Polizisten und selbsternannte Hilfs-Sheriffs, vor allem in Amerikas Südstaaten, interpretieren diese rassistische Rechtspraxis als Lizenz zur sofortigen tödlichen Notwehr. In den ehemaligen US-Sklavenhalterstaaten herrschte lange Zeit gegenüber den Afroamerikanern Lynchjustiz. Heute geht die Gefahr nicht mehr primär von weißen Killerorganisationen aus, sondern von der überwiegend weißen Polizei und der überwiegend weißen Justiz. Denn nicht die Schuldfrage, sondern die Hautfarbe spielt vor US-Gerichten die entscheidende Rolle. Handelt es sich um ein weißes Opfer, riskiert der Täter drakonische Strafen, vor allem wenn er selber schwarzer Hautfarbe ist. Die Gefahr einer Todesstrafe ist in einem solchen Fall in Amerikas Südstaaten 22 Mal höher, als wenn das Opfer schwarz und der Täter weiß ist. Schwarze Amerikaner stellen nur rund 13% der US-Bevölkerung, aber rund 45% der über 7 Millionen Strafgefangenen in den USA. Über die Hälfte der schwarzen jungen Männer von L.A., Philadelphia, Baltimore und Washington sind entweder inhaftiert oder nur zur Bewährung auf freiem Fuß. Und ein Drittel der schwarzen männlichen Bevölkerung von Alabama darf nicht mehr wählen, weil sie vorbestraft ist. Weiße Polizisten und Hilfs-Sheriffs können hingegen ungestraft unbewaffnete schwarze Teenager erschießen. Ob dieser schwarze Teenager nun Trayvon Martin heißt und aus Florida kommt oder Michael Brown aus Ferguson. Der Todesschütze von Ferguson muss sich keiner Grand Jury stellen, während US-Gerichte gleichzeitig minderjährige Schwarze zu lebenslänglicher Haft verurteilen, und zwar ohne die Chance einer vorzeitigen Entlassung auf Bewährung, ohne die Chance, auch nur noch einen Tag in Freiheit zu erleben. Amerikas sogenannte Rechtsprechung bleibt auch in der Ära des schwarzen Juristen Obama eine Rassenjustiz.
Ein Kommentar von Ralf Siener hier im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Er ist ein Mann des Wortes und das weiß er wirklich zu nutzen. Als Papst Franziskus heute Vormittag im Europäischen Parlament in Straßburg zur Rede ansetzte, da war seine Botschaft klar und deutlich. Europa brauche eine andere, eine faire Einwanderungspolitik, mahnte Franziskus. Andernfalls drohe das Mittelmeer zu einem riesengroßen Friedhof zu werden. Aus Straßburg, Sabine Hackländer.
Europa eine unfruchtbare Großmutter, verängstigt und verkrümmt, das Mittelmeer ein Friedhof, die Menschen Europas reduziert auf ihren wirtschaftlichen Nutzen. Wegwerfbar. Die Bilder, die Franziskus heute von Europa zeichnete, sind stark und alles andere als schmeichelhaft. Trotzdem sei die Rede eine Botschaft der Hoffnung und der Ermutigung, so der Papst. Eine Ermutigung zur festen Überzeugung der Gründerväter der Europäischen Union zurückzukehren, die sich eine gemeinsame Zukunft wünschten, Teilung überwinden wollten und Frieden unter allen Völkern des Kontinents förderten. Und so gibt sich der Papst als großer Europäer zu erkennen. Ausgerechnet er, der doch eigentlich vom anderen Ende der Welt, aus Argentinien stammt. Doch die Werte, die Europa ausmachen und die, die der Papst auch heute offensiv vertrat, scheinen dieselben. Die Würde des Menschen zu fördern bedeutet, dass er unveräußerliche Rechte besitzt, denen er nicht nach Belieben und noch weniger zugunsten wirtschaftlicher Interessen von irgendjemandem beraubt werden kann. Der Ist-Zustand aber sieht anders aus. Statt großer Ideale stünden in der EU-Politik bürokratische Verwaltungsakte im Vordergrund, während die Menschen gleichzeitig immer egoistischer würden, kalt und gleichgültig gegenüber den Ärmsten. Ein Unbehagen, das zuvor auch EU-Parlamentspräsident Schulz angesprochen hatte.
In den vergangenen 6 Jahren hat Europa eine dramatische und beispiellose Krise durchlebt. Diese Krise hat schwere Folgen. Besonders dramatisch ist der Vertrauensverlust von Menschen ihren Institutionen gegenüber, auf nationaler und auch auf europäischer Ebene. Und dieser Vertrauensverlust ist enorm. Ohne Vertrauen aber kann keine Idee und schon gar keine Institution dauerhaft bestehen.
Also gilt es, Vertrauen zurückzugewinnen. Nach Ansicht des Papstes möglich durch eine Veränderung der Politik. Beispiel Flüchtlingsschutz, Beispiel Arbeitsmarkt, Beispiel Umweltschutz. Selbst beim Thema EU-Erweiterung sieht er Handlungsbedarf. Die politische Dimension der Rede ist enorm. Doch der Applaus der Parlamentarier scheint Franziskus recht zu geben. Mit leichter Verspätung tritt der Papst dann den Weg rund ums Gebäude zum nächsten Rednerort an, dem Europarat. Auch hier stehen die Menschenrechte im Mittelpunkt, verbunden mit dem Aufruf, die Kultur des Konflikts zu vermeiden, eine Anspielung auf den Ukraine-Konflikt. Mit rund 45-minütiger Verspätung geht der Kurzbesuch dann am frühen Nachmittag zu Ende.
Wenn sich in Berlin Union und SPD im Koalitionsausschuss treffen, dann wird meistens vorher geunkt, dass es um das Verhältnis der Koalitionäre nicht zum Besten steht. Und in der Tat, es gibt genug zu bereden heute Abend. Zwischen den Parteien gibt es Gegrummel um die Frauenquote, Ärger um die Russlandpolitik. Aus Berlin, Carsten Schabowski.
Es gibt Redebedarf, schwarz-rote Themen, unter anderem wie umgehen mit Russland und mit Putin. CSU-Chef Seehofer will da Differenzen zwischen der Union und der SPD erkannt haben. Das wichtigste innenpolitische Thema wird wohl die Frauenquote sein. Frauenministerin Schwesig, SPD, hat ihren Gesetzesentwurf schon präsentiert. Obwohl so grundsätzlich im Koalitionsvertrag vereinbart, für die Union ist er zu bürokratisch. Der Wirtschaft würden so unnötige Probleme gemacht. Den Vorwurf, dass mit solchen Ansagen der Plan generell torpediert würde, wies Unionsfraktionschef Kauder scharf zurück.
Die Frau Familienministerin soll nicht so weinerlich sein, sondern sie sollte den Koalitionsvertrag umsetzen, ist alles in Ordnung.
Die Antwort darauf folgte prompt. Für SPD-Chef Gabriel ist klar, dass es eine Einigung geben wird. Und er attestierte ein Macho-Gehabe.
Wenn das Männer als nervig finden, dann zeigt das eher, dass die Männer ein Problem haben, aber nicht, dass Frau Schwesig ein Problem hat. Das ist ihre Aufgabe, in Anführungsstrichen, zu nerven, solange die Dinge so im Argen liegen.
Die Frauenquote sei wichtig. Selbstverpflichtungen der Unternehmen hätten nicht viel gebracht. Außerdem:
Es ist doch irre, dass wir jedes Jahr feststellen, dass mehr junge Frauen bessere Schulabschlüsse machen als junge Männer. Jedes Jahr mehr junge Frauen bessere Hochschulabschlüsse machen als junge Männer. Und trotzdem wir die Frauen in den Spitzenstellungen von Staat und Gesellschaft nicht angemessen repräsentiert sehen. Das ist doch ökonomischer Irrsinn.
Zumindest in dem Punkt, also der Zurechtweisung von Kauder, gab ihm die grüne Fraktionschefin Göring-Eckardt recht.
Ich höre, dass Herr Kauder Frau Schwesig Weinerlichkeit vorwirft. Ich sag mal, die Heulsuse der großen Koalition, das ist Herr Kauder.
Weitere Themen heute Abend, die Zukunft des Soli. Rot-grüne Länderchefs wollen ihn zur Allgemeinsteuer machen, auch da Widerstand aus der Union. Zudem wird es wohl um die 10 Milliarden Euro gehen, die Finanzminister Schäuble CDU für Investitionen in Aussicht gestellt hat. Genügend Stoff also für einen langen Abend im Kanzleramt.
Aus Berlin war das Carsten Schabowski zur bevorstehenden Sitzung des Koalitionsausschusses. Und dort müsste die Laune eigentlich gar nicht so schlecht sein, denn die Bundesregierung hat etwas auf den Weg gebracht, was viele aus den Reihen der Regierungskoalition heute mit dem Etikett historisch versehen haben. Die letzten Details des Haushalts für das kommende Jahr wurden im Parlament beraten. Er soll erstmals seit 1969 ohne neue Schulden auskommen. Marita Knipper.
Für die schwarze Null möchte Bundesfinanzminister Schäuble kein Denkmal gesetzt bekommen. Fast ärgerlich tat er einen solchen ironisch gemeinten Zuruf aus dem Plenum des Bundestags heute ab.
Das hat mit Denkmal wenig zu tun.
Sondern ganz einfach, so Schäuble, mit Verlässlichkeit und damit, dass ein wichtiges Wahlversprechen eingehalten wird.
Eine nachhaltige, verlässliche, berechenbare Finanzpolitik, die Wort hält, ist ein Anker für Vertrauen. Und Vertrauen ist in einer Zeit, wo die wirtschaftliche Lage hochfragil und nervös ist, ein ganz wichtiges Kapital für nachhaltige, stabile wirtschaftliche Entwicklung.
Deshalb solle man auch in der momentanen Lage keine Krise herbeireden. Der Finanzminister war munter und angriffslustig. Die haushaltspolitischen Oppositionsredner hatten es ihm vorgemacht. Dietmar Bartsch für die Linke und der Grüne Sven-Christian Kindler. Kindlers Rede staccato klang abgehetzter denn je, als er Finanzminister Schäuble Fusch am Werk vorwarf, Schönschreiben des Haushalts 2015 durch einmalige Einnahmen.
Ohne diese Einmaleffekte wäre das doch eine Katastrophe für Sie geworden. Zu den Einmaleffekten 1,3 Milliarden Euro weniger bei Zinsen. Sie kriegen 2,2 Milliarden Euro mehr zurück von der Europäischen Union 2015. 2015 haben Sie einen Sondereffekt bei der Postbankenversorgungskasse von 560 Millionen Euro.
Macht einmalig zusammen 4 Milliarden Euro. Und was macht Schäuble damit, fragt und beantwortet der grüne Kindler gleich selbst.
Sie machen aber leider nichts strukturell im Haushalt. Und diese Arbeitsverweigerung, dass Sie nichts strukturell machen, die wird uns nachher noch teuer zu stehen kommen.
Nichts anderes fürchtet Dietmar Bartsch, der haushaltspolitische Sprecher der Linkspartei. Die fast im Sattel sitzende neue rot-rot-grüne Koalition in Thüringen scheint Mut zu machen. Denn die SPD rief Bartsch zur Umkehr auf, man könnte auch sagen zur Abkehr.
Haben Sie Mut, stehen Sie zu Ihren Wahlkampfversprechen des Jahres 2013. Da war auch manch Kluges dabei. Zum Beispiel der Satz, die finanziellen Mittel für die Rückkehr zu einer wachstumsorientierten Wirtschaftspolitik dürfen nicht durch neue Schulden aufgebracht werden, sondern durch eine gerechte Besteuerung.
Ideen, die im Laufe der Debatte im Saal verpufften. Aber auf einen, auf Norbert Bartle, den unionspolitischen Haushaltssprecher, ist natürlich Verlass. Er sagte den Satz, den selbst Finanzminister Wolfgang Schäuble so nicht ausgesprochen hätte.
Wir schreiben mit dem Bundeshaushalt 2015 in dieser großen Koalition Geschichte.
Ein Bericht war das von Marita Knipper. Der Zeitpunkt hätte ungünstiger nicht sein können. Ausgerechnet in den Wochen nach St. Martin und vor Weihnachten macht eine aggressive Variante der Vogelgrippe die Runde und besonders gefährdet sind ausgerechnet Gänse. Sie lieben das freie Gelände und werden nun doch in vielen Regionen Deutschlands vorsichtshalber in den Stall gesperrt. Wo genau? Dazu gab es heute erste Details. Christoph Münch.
Viele Hennen, Gänse und Co. werden jetzt erstmal auf den Spaziergang bei diesem schönen Herbstwetter verzichten müssen. Zu hoch ist die Ansteckungsgefahr mit Vogelgrippe. Niedersachsen überlässt es den Kreisen, eine eigene Entscheidung zu treffen. Am Freitag haben die Kreise Emsland und Grafschaft Bentheim eine Stallpflicht ausgesprochen. Übermorgen folgen die Kreise Kloppenburg und Vechta. In Nordrhein-Westfalen hat das Landesumweltministerium die Entscheidung übernommen und heute die Details bekannt gegeben. Betroffen sind ab sofort Teile von Ostwestfalen-Lippe, des Münsterlands, der Niederrhein-Region, des Rheinlands und des Ruhrgebiets, sagt Peter Knitsch, Staatssekretär im NRW-Umweltministerium.
Maßgeblich ist, dass es sich um eine Fläche handelt, die von ziehenden Vögeln, insbesondere solchen, die aus Südostasien kommen oder mit Vögeln aus Südostasien Kontakt hatten, frequentiert werden. Das heißt Felder, Seeflächen, Wasserflächen, auf denen sich die Vögel dann zur Rast niederlassen.
Das hat natürlich Folgen für die Landwirte, die wirtschaftlich aufs Geflügel gesetzt haben. Zum Beispiel die Gänsezüchter, die auf ein gutes Weihnachtsgeschäft hoffen. Christoph Giesecke aus Riedberg im Kreis Gütersloh ist einer von ihnen. Er weiß, dass Gänse sehr sensible Tiere sind und bei einer Stallhaltung das Fressen oft auf ein Mindestmaß reduzieren und so weniger fett werden. Allerdings sei ein vorgezogenes Schlachten auch keine Alternative, weil die Gänse dann gefroren verkauft werden müssten und so auch weniger Geld einbrächten.
Die Situation ist natürlich hochgradig unangenehm, aber was nützt einem das Jammern oder der sofortige Ruf nach Brüssel und irgendwelchen Hilfsmaßnahmen? Passieren wird da sowieso nicht. Außerdem sind Schäden auch ganz schwer zu operationalisieren. Was wäre gewesen, wenn, wie viel hätte eine Gans gefressen, falls sie jetzt auf der Wiese gewesen wäre? Das wird alles nicht greifen. Da sind wir auf uns gestellt und müssen sehen, wie wir fertig werden.
Schwierig wird es auch für die Landwirte, die hauptsächlich Eier verkaufen. Denn wenn die Hühner im Stall bleiben müssen, können die Eier natürlich nicht mehr als Freilandhaltung oder Bio verkauft werden. Das heißt, weniger Einnahmen. Aber einige Landwirte haben vorgesorgt, wie Thomas Determeier aus Riedberg im Kreis Gütersloh. Er hat sich dem Verein zur kontrollierten alternativen Tierhaltung, kurz CAT, angeschlossen.
CAT schreibt schon seit der letzten Vogelgrippe vor, dass wir überdachte Ausläufe haben für diesen Fall, dass wir einen gewissen Zeitraum die Hühner zwar im Stall haben, aber doch einen geschützten, überdachten Auslauf haben. Und deswegen sind wir darauf vorbereitet und hoffen, dass wir da durch diese Aktion einigermaßen sauber über die Bühne damit kommen.
Auf diese Weise könnte Thomas Determeier seine Eier immerhin noch 3 Monate lang als Freilandeier verkaufen. So lange lässt das Gesetz diese Lösung zu. Auch für Menschen birgt die Vogelgrippe Risiken. In Asien ist sie vor einigen Jahren auf Menschen übergegangen und hat sogar Todesopfer gefordert. Ärzte geben aber Entwarnung. In Asien herrschten teilweise ganz andere hygienische Bedingungen und man müsse schon mit den Tieren in einem Raum leben, um sich anzustecken. Daher sei das Infektionsrisiko für einen Mitteleuropäer sehr gering.
Aus Bielefeld war das Christoph Münch. Um 18.50 Uhr blicken wir im Echo des Tages nach Hamburg. Dort ging heute Mittag ein Prozess zu Ende, der selbst hartgesottenen Beobachtern zugesetzt hat. Denn im Saal des Landgerichts waren über Tage Details zum Tod der kleinen Jamur ausgebreitet worden. Jamur starb an den Folgen innerer Verletzungen. Als Täter kommt nach Ansicht der Richter nur einer in Frage, die Mutter. Das Urteil heute lebenslange Haft. Joachim Beretka.
Es war eine besonders grausame Tat. Damit sei ein Mordmerkmal erfüllt, erläutert Ruth Hütteroth, Gerichtssprecherin.
Das Gericht hat die Tat als Mord eingeordnet, weil ein sogenanntes Mordmerkmal, hier das Merkmal der Grausamkeit, verwirklicht wurde. Grausam handelt ein Täter dann, wenn er aus gefühlloser Gesinnung Schmerzen dem Opfer zufügt, die über die Schmerzen, die zur Tötung notwendig sind, hinausgehen. Hier ging das Gericht aufgrund der Vielzahl von Verletzungshandlungen und der Schwere der Verletzungshandlungen davon aus, dass hier das Merkmal der Grausamkeit verwirklicht ist. Und somit hat es die Mutter wegen Mordes und nicht nur wegen Totschlags verurteilt.
Bei dem dreijährigen Mädchen wurden nach dem Tod 83 Hämatome, Schürfwunden, Würgemale und schwere Verletzungen an allen inneren Organen festgestellt. Jamur starb an inneren Blutungen durch einen Leberriss. Die angeklagte Mutter sei voller Hass gegen ihre Tochter und ihren Ehemann gewesen und hatte längst einen anderen Liebhaber. Zwischen Mutter und Kind stimmte das Verhältnis von Anfang an nicht, sagt Ruth Hütteroth und nennt Gründe.
Die Mutter litt an einer sogenannten postpartalen Bindungsstörung. Die Mutter machte das Kind dadurch zunehmend für das verantwortlich, was der Mutter im Leben widerfuhr. Sie machte das Kind dafür verantwortlich, dass die Mutter nicht das Leben führen konnte, was sie eigentlich führen wollte.
In den letzten 14 Tagen in Jamurs Leben sei das Kind immer wieder in den Bauch getreten und an den Kopf geschlagen worden. In dieser Zeit hatte Jamur jede Minute Angst und Schmerzen und wurde immer schwächer, sagte der Richter. Der Vater habe schon 2 Monate vor dem Tod Jamurs von den Misshandlungen gewusst. Er hatte darauf aber lethargisch und passiv reagiert, obwohl ihm Freunde geraten hatten, tu was, schütze deine Tochter. Der Vater hat aber nichts unternommen. Konsequentes Handeln wäre notwendig gewesen, stellte das Gericht fest. Aber der 26-jährige Vater habe auf das Prinzip Hoffnung gesetzt. Beide Angeklagte haben das Urteil äußerlich ohne erkennbare Regung gehört. Im Fall der verurteilten Mutter denkt ihre Anwältin über eine Revision nach. Zur Glaubwürdigkeit der Mutter hatte das Gericht festgestellt, die Kammer glaubt ihr nichts. Die Mutter hatte den Vater als Haupttäter beschuldigt. Der Richter sprach abschließend von einem sehr bedrückenden und belastenden Fall, weil alle wussten, wie sehr Jamur leiden musste.
Jetzt haben wir schwarz auf weiß, was die meisten Eltern schulpflichtiger Kinder lange geahnt haben. Das Essen, das da mittags in Kantinen aufgetischt wird, ist nicht besonders gut. Deutschlands Schulkinder bekommen zu viel Fleisch und zu wenig Gemüse. Zu diesem Schluss kommt eine bundesweite Studie zur Qualität der Schulverpflegung. Markus Epping.
Ernährungsminister Schmidt will den Schülern nicht den Spaß am Essen verderben. Gesund soll es sein, ja, aber...
Ich will schon, dass ein Stück Freude mit dabei ist beim Essen. Es muss gut in der Darbietung sein, es muss farbig sein, es muss geschmackreich sein und vor allem frisch.
Frisch soll es also sein. Da stimmen dem Minister auch die Ernährungsforscher voll zu. Denn je frischer Essen ist, desto mehr Vitamine und andere gute Nährstoffe sind drin. Beispiel Gemüse. 2 Klassiker in deutschen Schulen sind Blumenkohl und Spinat. Leider, sagt Studienleiterin Arends Acevedo, ist das, was bei den Schülern ankommt, manchmal eher eine Art Brei.
Wenn ich beide Gemüsesorten über 4 Stunden transportiere, dann verändert sich die Farbe. Es gibt auch einen seltsamen Geruch. Und der eine oder andere hat dann daneben geschrieben, ist einfach nur eklig.
Die Forscherin beschreibt eins der Hauptprobleme beim Schulessen. 2/3 aller Schulen bekommen die Gerichte von außen geliefert. Die Caterer sind oft Großküchen und haben lange Wege. 2. Problem, das Essen ist oft nicht sonderlich abwechslungsreich. Fisch etwa gibt es zu selten und Fleisch zu oft. Die Forscher schlagen vor, bestimmte Ernährungsstandards vorzuschreiben, also zum Beispiel 2x die Woche Fisch und Rohkost jeden Tag. Natürlich steht so etwas schon heute in manchem Vertrag, aber es fehlt die Kontrolle.
Die Anbieter unterschreiben vielleicht ganz locker und nach bestem Wissen und Gewissen, dass sie entsprechend sich verhalten. Wenn man dann hinterher nachschaut und das nochmal analysiert, dann wird man eines Besseren belehrt.
Minister Schmidt schließt sich da ganz an. Der CSU-Politiker fordert einen Ernährungs-TÜV, damit Schüler gutes Essen bekommen.
Ernährungstyp heißt keine Angst, keine technische Überwachung. Aber wir müssen sowohl im Bereich der Ernährung, der Zusammensetzung als auch des Umgangs schon Standards einhalten.
Die Schüler selbst übrigens sind mit dem Essen an deutschen Schulen ganz zufrieden. Die Forscher haben 12.000 Schüler befragt. Sie gaben dem Essen im Schnitt ein gut bis befriedigend.
Die Atomverhandlungen zwischen Deutschland, den 5 UN-Vetomächten und dem Iran, die blieben ja gestern ohne Ergebnis. Es wird einfach weiter verhandelt. Wie dieser Diplomatenkompromiss heute im Iran angekommen ist, fasst Reinhard Baumgarten zusammen.
Wieder keine Einigung, wieder nur eine Verlängerung. Vom Abbau schmerzender Sanktionen kann noch lange keine Rede sein. Präsident Rouhani aber bleibt optimistisch.
Unsere Nation war erfolgreich und sie wird siegen. Die Welt hat keine andere Wahl, als mit den Vertretern des iranischen Volkes zu verhandeln. Das wird schließlich zum Erfolg führen.
Drei Viertel der Iraner befürworten laut einer Umfrage des amerikanischen Meinungsforschungsinstituts IPOS eine Einigung im Atomstreit. Die Architektin Mina ist eine von ihnen. Der Iran braucht keine Atomenergie. Dieses Land besitzt die zweitgrößten Gasreserven der Welt und hat sehr viel Öl. Es gibt auch genug Sonnenlicht und man könnte die Solarenergie nutzen. Die Regierung sieht das anders. Der Iran braucht künftig dringend Atomenergie. 15 neue Atommeiler sollen gebaut werden. Deshalb braucht das Land deutlich mehr Zentrifugen, als die P5+1-Staaten dem Iran zugestehen wollen.
Wir haben gute Fortschritte gemacht und ich bin zuversichtlich, dass wir allmählich die Grauzone verlassen und einem lichten Tag entgegengehen.
7 Monate Grauzone. Anfang Juli soll dann endlich ein dauerhaftes Abkommen unterschrieben werden. 7 Monate in der Schwebe, stellt die Studentin Sarah nüchtern fest. Man weiß nicht, was passieren wird. Man plant etwas und versucht, das umzusetzen, und dann muss man wieder von vorne anfangen. Deshalb denken viele, am besten mache ich gar nichts. Die iranische Wirtschaft tritt auf der Stelle. Der private Sektor geht wegen der unsicheren Lage keine Risiken ein. Der Staat hat aufgrund ausbleibender Öleinnahmen massive Liquiditätsprobleme. Was kann ein Präsident da tun?
Ich versichere unserem Volk, dass die Regierung konkrete Pläne für die Entwicklung des Landes hat und diese auch umsetzen wird.
Hassan Rouhani bemüht sich. Die Inflation ist leicht gesunken, die Wechselkurse sind stabil. Die 50-jährige Mina bezweifelt, dass der Preis, den das iranische Volk für die Atomtechnologie bezahlt, ökonomisch noch vertretbar ist. Sie vermutet andere Gründe. Mir scheint, der Iran will Stärke in der Region zeigen. Eine Atombombe nutzt uns doch gar nichts. Der Iran strebt danach, zur stärksten Regionalmacht zu werden. Genau damit sind aber viele in der Region nicht einverstanden.
Lange hat man sich beim Fußball-Bundesliga-Schlusslicht VfB Stuttgart nach dem Abgang von Armin Fee nicht mit der Trainersuche aufgehalten. Das Nachmittagstraining wurde heute schon vom neuen Coach geleitet, Huub Stevens.
Die Fans bekamen von Huub Stevens heute nichts zu sehen. Die erste Trainingseinheit des Niederländers geheim im Stadion. Etwa 1,5 Stunden vorher, am frühen Nachmittag, die offizielle Vorstellung des 60-Jährigen.
Ich bin wieder bereit. Es kitzelt wieder ein wenig. Nach einigen Monaten Urlaub, die ich auch nötig hatte, wenn man das letzte Saison nochmals nimmt.
Schon kurz nachdem sich Armin Fee gestern offiziell aus Stuttgart verabschiedet hatte, gab es die erste Kontaktaufnahme. Beim Treffen am Abend in Düsseldorf dann die Einigung auf einen Vertrag bis Saisonende, weil, so Präsident Bernd Wahler, Huub Stevens im Moment die beste Lösung sei.
Huub Stevens hat natürlich auch noch den Riesenvorteil, dass er die Mannschaft kennt, er kennt den Verein, er kennt das Umfeld und das ist sicher auch sehr hilfreich in dieser Situation.
Schon am Freitag in Freiburg also sein Comeback auf der Stuttgarter Bank. Erneuter Beginn der Mission Klassenerhalt. Und der Rückkehrer ist sich der heiklen Aufgabe durchaus bewusst.
Es ist nicht Selbstverständlichkeit, ja, dass du hierher kommst und dass du das mal wieder schaffst. Letzte Saison, das war eine riesige Aufgabe, weil es eine ganz kurze Zeit war. Denk nicht, dass es diese Saison leichter wird. Es ist noch schwieriger.
Weil mit der Verpflichtung alles so schnell ging, musste Stevens einige wichtige Termine absagen, darunter den bei seinem Stammfriseur. Es wird sich schon Ersatz finden lassen.
Der neue Trainer in Stuttgart ist also der alte, Daniel Günther berichtete. Und damit geht das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info zu Ende. Mein Name ist Ulrike Römer. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.